Kapitel 1 Was war und was ist? Perry Rhodan. Rhodans Augen brannten. Die Bauchmuskeln verhärteten sich schmerzhaft, während er Crest im Holo sprechen hörte. Die ruhige Stimme des Akoniden biss sich mit den Kampfspuren in der Zentrale. Zwei Strahlerschüsse hatten tiefe Einschusskanäle in den bunten Wandungen hinterlassen. Eine der Zierkanten war abgeplatzt.
»Wenn Sie diese Aufzeichnung sehen, werde ich nicht mehr bei Ihnen sein, Perry Rhodan. Aus welchem Grund auch immer. Ich will noch einmal bekräftigen, wie sehr Sie selbst und die ganze Menschheit meine Hochachtung errungen haben. Ich habe aus diesem Grund Vorbereitungen getroffen. Die Menschheit darf nicht vernichtet werden. In der Positronik der Tia'ir sind alle Informationen gespeichert, die sie benötigen, um die Erde vor der Rache des Imperiums zu bewahren. Diese sind nur Ihnen zugänglich, Perry Rhodan. Und erst, sobald Sie das Archon-System erreichen, mögen die Sternengötter mit Ihnen sein.
Das Holo erlosch. Schweigen senkte sich über die Gruppe. Sie standen so starr wie die vom Kampf in Mitleidenschaft gezogenen Konsolen. Niemand fand ein Wort.
Crest, dachte Rhodan. Warum Crest?
Was war geschehen? Lag es an dem zweifelhaften Geschenk von S, das Rhodan abgelehnt hatte? Was sonst außer dem Zellaktivator hätte Crest zum Verhängnis werden sollen? Die Yacht zumindest hatten die Entführer Crests nicht stehlen wollen. Oder können. Doch von Crest, der Zoltrall, fehlte jede Spur. War er Kopfgeldjägern zum Opfer gefallen? Aber wie hätten sie Crest erkennen sollen?
Ishimatsu sah bleicher denn je aus. Ivan Gorachin stand mit hängenden Schultern kraftlos hinter ihr.
Belinka hatte sich als einzige von ihnen hingesetzt. Sie lehnte schwer in einem der vier Sessel an den Konsolen, die Augen geschlossen. Chabal fauchte leise. Zuckte mit dem Schwanz und drängte den tief gebeugten Kopf an Atlans Oberschenkel. Eine Geste, die Rhodan nie zuvor an dem Porra aufgefallen war und die Atlan schweigend tolerierte.
»Was«, setzte Rhodan an, als eine gewaltige Strukturerschütterung ihn zum Verstummen brachte.
Die Yacht bebte wie in einer Sturmböe. Der Rumpf knirschte protestierend. Ein leiser Ton schwang durch die vibrierende Glacit-Kuppel und verstummte so jäh wie Rhodan.
»Tia'ir, was war das?« fragte Atlan mit fester Stimme.
178 Schiffe sind soeben in unmittelbarer Nähe des Sammelpunktes aus dem Hyperraum getreten«, informierte die Positronik.
»Funkverbindung mit Kerill.«
»Anfrage bereits eingegangen. Verbindung aufgebaut.«
Die Holodarstellung von Kerils Kopf schwebte über der Konsole.
»Kerill, was zum Henker war das?«
schoss es aus Rhodan heraus, kaum dass das Bild stabil war.
»Das«, antwortete der Lotse mit maskenhaft starrem Gesicht, »war das Ereignis, dem wir gehofft hatten, zuvorkommen zu können. Der Tross des Regenten ist eingetroffen.«
Sie fuhren zu der transparenten Kuppel herum. Atlan aktivierte geistesgegenwärtig eines der Steuerholos. Winzige Lichtpunkte waren in gut 200 Kilometer Abstand wie ferne Sterne aufgeflammt. Sie näherten sich rasch.
»Positronik heranzoomen«, befahl Atlan.
Was Rhodan sah, machte ihn sprachlos.
Dort, wo eben noch nichts als kalte Schwärze gewesen war, stand ein Meer aus Lichtern und Farben im All. Es blinkte und leuchtete wie elektronische Werbeflächen. Goldene und silberne Funken sprangen um einen Tross in perfekter Flugformation, hüllten ihn in eine Korona, die jedes Feuerwerk in den Schatten stellte.
Die Schiffe der Lotsen verblassten in diesem Spektakel ebenso wie die zahlreichen Frachter, Yachten und Raumer, die auf ihre Passage ins Herz des Imperiums warteten. Sie alle verwandelten sich in unbedeutende Funken. Hela Ariela selbst hatte unerwartet Konkurrenz erhalten. Der Stern, der als Orientierungs- und Sammelpunkt für die Konvois nach M13 diente, war plötzlich nur mehr eine Leuchtquelle von vielen. Sein blau-weißes Licht von der vielfachen Kraft der irdischen Sonne geriet in den Hintergrund. An der Spitze des Trosses, mehrere Kilometer abgesetzt, erstrahlte das Flaggschiff in seinem eigenen heiligen Schein,
den Sterne und akonitische Symbole durchtanzten. Ein Kugelraumer mit einem Durchmesser von 850 Metern, wie die Wea Stark, die Roden und seine Gefährten Sagda Tefron im Tadlira-System abgerungen hatten.
»Die Varek-Ark, das Schwesterschiff«, sagte Belinkar, die Rodens Gedanken erriet und die frei zugänglichen Funksignaturen des Trosses verfolgte.
Matsu griff nach Goratschins Hand. Ihre Blässe hatte sich in Kalkstaub verwandelt, der wie aufgemalt wirkte.
Roden übernahm instinktiv das Gespräch, während Atlan sich um die Steuerung der Yacht kümmerte.
»Was hat das zu bedeuten? Warum taucht der Tross des Regenten auf? Wollen die Schiffe nach M13?«
Vielleicht suchte auch der Tross lediglich eine offiziell genehmigte Passage. Schließlich stellte Hela Ariela das Nadelöhr dar, an dem sich alle Schiffe vor der Weiterreise sammelten.
»Wenn es nur so wäre!«
Zum ersten Mal, seitdem Roden dem Lotsen begegnet war, erschien Kirill angespannt. Die zuckende Kopfbewegung, mit der er in Richtung des Trosses sah, erinnerte an Chabal.
»Es gibt ein Gerücht!«
Kirill verstummte. Die Schwärze auf seinem Hals flimmerte unangenehm. Roden wusste noch immer nicht, ob es sich bei dem Material um Kleidung oder eine andere Substanz handelte, die mit dem Leib verschmolzen war. Was immer es sein mochte, es glänzte intensiver als Chabals nachtschwarzes Fell.
»Wenn es wahr ist, droht höchste Gefahr. Sie müssen sich mit der Tier-Ir unverzüglich dem Konvoi nach M13 anschließen. Solange noch Zeit bleibt.«
Roden schaltete sofort. Ein einziger Blick genügte, sich mit Atlan wortlos abzusprechen, um die Yacht in Bewegung zu setzen. Atlan wendete. Er richtete den Bug nach dem Konvoi aus.
»Welches Gerücht gibt es, Kirill? Was hat es mit dem Tross auf sich?« fragte Roden.